Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die Stimmung am Jahrestag nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi will 3. Dezember zum Tag der Volkssouveränität bestimmen. Nationalversammlung verabschiedet Haushalt für 2026. Korea erzielt im 3. Quartal größtes Wirtschaftswachstum seit 15 Quartalen. Präsident Lee Jae-myung hat gewürdigt, dass die Nation die unrechtmäßige Verhängung des Kriegsrechts vor einem Jahr beenden konnte. Das sagte er am Mittwoch in seiner Sondererklärung an die Nation zum 1. Jahrestag der Revolution des Lichts. Die Überwindung der illegalen Ausrufung des Kriegsrechts und die Vertreibung ungerechter Macht seien ein großes Ereignis, das in die Weltgeschichte eingehen werde. Die Bürger der Republik Korea hätten die in der Weltgeschichte beispiellose Krise der Demokratie auf friedliche Weise überwunden. Er sei zuversichtlich, dass sie den Friedensnobelpreis verdienten, erklärte er. Der Staatsstreich vom 3. Dezember letzten Jahres habe paradoxerweise die Gelegenheit geboten, die erstaunliche Resilienz der Demokratie der Republik Korea der Welt bekannt zu machen, sagte der Staatschef rückblickend. Er kündigte an, dass die Regierung den 3. Dezember zum Tag der Volkssouveränität bestimmen werde, um den großartigen Mut und das Handeln der Bürger zu ehren. Zum 1. Jahrestag der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts durch Ex-Präsident Yoon Suk-yeol haben politische Parteien Botschaften veröffentlicht. Die Führung der Demokratischen Partei versammelte sich vor dem Parlamentsgebäude. Sie bedankte sich dafür, dass dank der Bürger die Rebellion überwunden werden konnte. Die Parteiführung erklärte, sie wolle die Bedeutung der Wiederherstellung der Demokratie in der Geschichte verankern. Es werde angestrebt, den 3. Dezember zu einem Gedenktag der Demokratiebewegung zu bestimmen. Unterdessen entschuldigte sich Song On-sok, Fraktionschef der Partei Macht des Volks der damaligen Regierungspartei. Der 3. Dezember sei ein Tag einer nationalen Tragödie, sagte er. Mit Blick auf die darin verwickelten Soldaten und Beamten sowie die Selbstständigen, die zu Schaden kamen, sprach er tröstende Worte und eine Entschuldigung aus. Alle Abgeordneten der Partei spürten ihre Verantwortung dafür, die Verhängung des Kriegsrechts nicht verhindert haben zu können, sagte Song. Dagegen hält der Parteivorsitzende Chang Dong-hyuk weiter an der Position fest, dass die Verhängung des Kriegsrechts auf gewaltsames Vorgehen der damaligen Oppositionspartei Demokratische Partei im Parlament zurückzuführen sei. Zu den Forderungen in und außerhalb seiner Partei nach einer Entschuldigung nahm er nicht Stellung. Ex-Präsident Yoon Suk-yeol hat die Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember letzten Jahres erneut gerechtfertigt. Für die Erklärung des nationalen Ausnahmezustands habe er sich angesichts der zusammengebrochenen liberalen demokratischen verfassungsmäßigen Ordnung und einer Staatskrise entschieden, sagte Yoon in einem am Mittwoch veröffentlichten schriftlichen Interview der japanischen Zeitung Yomiuri Shimbun. Er habe damit die Bürger, die der Souverän seien, über diese Situation informiert, argumentierte er. Sein Schritt unterscheide sich vom Kriegsrecht in der Vergangenheit, mit dem die Bevölkerung unterdrückt worden sei. Er habe nach nur wenigen Stunden die Forderung der Nationalversammlung nach der Aufhebung akzeptiert, betonte Yoon weiter. Er habe nicht die Absicht gehabt, das Parlament lahmzulegen. Der erste Haushaltsplan der Regierung Lee Jae-myung hat am Dienstag die Nationalversammlung passiert. Es war der letzte Tag der gesetzlichen Frist für die parlamentarische Billigung des Haushaltsplans. Damit konnte das südkoreanische Parlament zum ersten Mal seit 2020 den Haushalt fristgerecht verabschieden. Das Budget für 2026 sieht Gesamtausgaben in Höhe von etwa 727,9 Billionen Won oder 495 Milliarden Dollar vor. Es sind etwa 100 Milliarden Won weniger als im Regierungsentwurf eingeplant. Verglichen mit dem Haushalt für 2025 sind es 8,1% mehr. Die koreanische Wirtschaft ist im dritten Vierteljahr so kräftig gewachsen wie seit 15 Quartalen nicht. Nach Angaben der Bank of Korea wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum von Juli bis September nach vorläufigen Schätzungen um 1,3% zum Vorquartal. Dies entspricht dem stärksten Zuwachs seit dem Schlussquartal 2021. Davon sind 1,2 Prozentpunkte der Binnennachfrage zu verdanken und 0,1 Prozentpunkte dem Nettoexport, der Differenz zwischen Exporten und Importen. Der private Konsum legt um 1,3 Prozent zu, damit am deutlichsten seit dem dritten Quartal 2022. Die Ausfuhren stiegen aufgrund des Aufschwungs bei Halbleitern und Autos um 2,1 Prozent. Die Zustimmung der USA zu einem südkoreanischen Besitz atomgetriebener U-Boote ist nach Einschätzung von Präsident Lee Jae-myung der größte Erfolg seiner zwei Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr. In Hinsicht auf die strategische Flexibilität und Autonomie sei dies für Südkorea ein sehr nützliches Resultat, sagte er auf einer Pressekonferenz mit der Auslandspresse am Mittwoch. Anlass für die Veranstaltung war der erste Jahrestag der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts durch seinen abgesetzten Amtsvorgänger Yoon Sung-yeol. Lee wies Bedenken zurück, nach denen der Bau von Atom-U-Booten durch Südkorea den Atomwaffensperrvertrag schwächen könnte. Atom-U-Boote seien nicht mit einem Sprengzünder oder Atomwaffen ausgerüstet. Die Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstoffe stehe in keinem direkten Zusammenhang mit der Nichtverbreitung von Kernwaffen, sagte er. Eine eigene atomare Bewaffnung wies er als irrational zurück. Eine Zustimmung der USA wäre ausgeschlossen. Zudem würde Südkorea massiven Wirtschaftssanktionen ausgesetzt sein und wie Nordkorea dastehen, betonte er. Dann warf er die Frage auf, ob dies verkraftbar wäre. Die südkoreanische Regierung hat mit Blick auf ihren Plan zum Bau von Atom-U-Booten zugesichert, ihren Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag vollständig nachzukommen. Diese Zusage wurde bei der 14. hochrangigen politischen Konsultation zwischen Korea und der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA am Dienstag in Seoul gemacht. Dazu kamen Lee Choi, Generaldirektor für internationale Organisationen und Nuklearangelegenheiten im Außenministerium, und Massimo Aparo, Leiter der Abteilung für Sicherungsmaßnahmen der IAEA, zusammen. Hinsichtlich der Vereinbarung mit den USA zum Bau von nuklear angetriebenen U-Booten erklärte er außerdem, dass Südkorea auf transparente Weise mit der IAEA kooperieren werde. Aparo dankte der koreanischen Regierung für die Unterrichtung und äußerte die Hoffnung auf einen engen Austausch mit Seoul. Die durchschnittliche Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt in Südkorea ist letztes Jahr auf ein Allzeithoch gestiegen. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch liegt die Lebenserwartung von Neugeborenen im vergangenen Jahr bei 83,7 Jahren. Dies sind 0,2 Jahre mehr als ein Jahr zuvor. Dies markiert den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1970. Die Lebenserwartung liegt für Frauen bei 86,6 Jahren und für Männer bei 80,8 Jahren. Verglichen mit den Durchschnittswerten in den OECD-Mitgliedsländern liegt die Lebenserwartung für koreanische Männer 2,3 Jahre höher und die für Frauen 2,9 Jahre höher. APATE oder APT von Rose und Bruno Mars hat mehrere Jahresendcharts von Apple Music erobert. Nach Angaben von Apple Music am Mittwoch gelangte das Lied an die Spitze der Liste 100 Top Songs 2025 Global. Der Song führt außerdem drei weitere Hitlisten an, Top 100 Shazam, eine App für die Musiksuche, Top 100 Global Radio und Top 100 Most Read Lyrics. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon ist Kang Yong-ha. Die Atmosphäre in Südkorea am heutigen ersten Jahrestag des Ausnahmezustands war von einer tief reflektierenden Stimmung geprägt. Während die Nation auf die Urteile in den historischen Gerichtsverfahren gegen hochrangige politische Akteure wartet, sorgen Dokumentarfilme im Kino für einen politischen Schlagabtausch. Eine Reihe kritischer Dokumentationen, die die Ereignisse des Ausnahmezustands thematisieren, feiert Premiere. Dazu gehören unter anderem die Filme Bisanggyeom, Ausnahmezustand, der heute anläuft, und Daehanmingugeun Gungminihamnida, die Republik Korea gehört dem Volk, dessen Veröffentlichung für den 11. Dezember erwartet wird. Der Film Ausnahmezustand beleuchtet die Geschichte des Kriegsrechts, wobei der Fokus auf den Ausnahmezustand selbst liegt, der vom ehemaligen Präsidenten Yoon Song-yeol ausgerufen wurde. Der Film Die Republik Korea gehört dem Volk fokussiert zwar ebenfalls auf den Ausnahmezustand vom 3. Dezember, dokumentiert aber darüber hinaus die Gesichter der Menschen auf der Straße, die an den anschließenden Amtsenthebungsprotesten und den darauf folgenden Präsidentschaftswahlkampf teilnahmen. Als direkte Reaktion auf diese kritischen Stimmen kontern konservative Kreise mit eigenen Dokumentationen, die stattdessen die historischen Leistungen der ehemaligen Präsidenten Park Chung-hee und Lee Seung-man würdigen und sorgen damit für einen kontroversen Gegenpol. Die Kinosäle werden so zu einem Spiegelbild der ideologischen und historischen Spaltung des Landes, während die Bürger über die Bedeutung dieses wichtigen Jahrestages und die Wahrung der Demokratie diskutieren. Soweit zu dieser Meldung, kommen wir nun zu den heutigen Themen. Im ersten Teil geht es darum, dass zum ersten Jahrestag der Ausrufung des Ausnahmezustands 2024 die Urteile in den wichtigsten Prozessen hierzu unmittelbar bevorstehen. Danach hören Sie Korea hautnah. Anschließend hören Sie Erlebnisberichte von einigen Bürgern, die am Tag der Ausrufung des Kriegsrechts vor Ort waren und unmittelbar dazu beitrugen, den Vorstoß des Militärs ins Parlament zu verhindern. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Bulldog Mansion singt Destiny. Heute, am ersten Jahrestag der Ausrufung des Ausnahmezustands vom 3. Dezember 2024, stehen die Urteile in den wichtigsten Prozessen in dem Fall unmittelbar bevor. Juristischen Kreisen zufolge hat das Bezirksgericht Seoul Zentral das zum ehemaligen Präsidenten Yoon Song-yeol wegen Anstiftung zum Aufruhr und Amtsmissbrauch verhandelt, beschlossen, die rechtliche Argumentation bis Mitte Januar kommenden Jahres abzuschließen. Normalerweise dauert es 1 bis 2 Monate von der abschließenden Hauptverhandlung, in der die Staatsanwaltschaft ihre Strafanträge stellt und die Verteidigung ihr Schlussplädoyer hält, bis zur Urteilsverkündung. Da das Gericht das Urteil vor der regulären turnusmäßigen Versetzung der Richter, die für Ende Februar nächsten Jahres angesetzt ist, verkünden will, wird die Urteilsverkündung voraussichtlich noch im Februar nächsten Jahres erfolgen. Das Verfahren wegen Beteiligung an wichtigen Aufgaben in Zusammenhang mit dem Vorwurf des Hochverrats gegen den ehemaligen Verteidigungsminister Kim Jong-un und andere frühere Militärangehörige sowie gegen den derzeitigen Polizeichef Cho Ji-ho wird voraussichtlich Ende Dezember mit dem Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Yoon zusammengelegt. Es ist daher zu erwarten, dass auch deren Urteile zur selben Zeit verkündet werden. Das Verfahren gegen den ehemaligen Premierminister Han Duck-soo, der wegen Beihilfe zum Umsturz angeklagt ist, soll bereits Ende Januar des kommenden Jahres abgeschlossen und das Urteil verkündet werden. Das Gericht kündigte an, dass die abschließende Hauptverhandlung am kommenden 26. Dezember stattfinden wird und dass die Urteilsverkündung für den 21. oder 28. Januar nächsten Jahres anberaumt sei. Damit wird das Urteil 5 Monate nach der Anklageerhebung durch das zuständige Sonderermittlerteam im vergangenen August gefällt. Das Gericht beschleunigt das Verfahren, indem es gegen nicht erschienene Zeugen wie den ehemaligen Präsidenten Yoon, den ehemaligen Verteidigungsminister Kim Jong-un und dem ehemaligen Innenminister Lee Sang-min Bußgelder verhängt und Haftbefehle zur zwangsweisen Vorführung ausstellt. Unter den von der Sonderstaatsanwaltschaft behandelten Fällen wird der gegen den ehemaligen Kommandeur des Militärgeheimdienstes No Sang-won wohl zuerst abgeschlossen. No wurde wegen Verletzung des Datenschutzgesetzes und Annahme von Bestechungsgeldern zur Einflussnahme angeklagt. Auch der Prozess gegen die ehemalige First Lady Kim Kon-hee befindet sich in der Schlussphase. Das Gericht teilte mit, dass es die abschließende Hauptverhandlung voraussichtlich am 3. Dezember abhalten wird, falls keine Befragung der Angeklagten stattfindet. Das Urteil wird Anfang nächsten Jahres erwartet. auch bei Prozessen in Zusammenhang mit dem Verdacht, dass Kim Gon-hee von der Vereinigungskirche Wertsachen angenommen hat, könnten zu Jahresende oder Anfang nächsten Jahres die Ergebnisse vorliegen. Die abschließende Hauptverhandlung im Fall von Son Song-bae, bekannt als der Konsimbopsa, findet am 15. oder 23. Dezember statt. Konsimbopsa steht unter anderem wegen des Vorwurfs vor Gericht, Kim Gon-hee seinerzeit Wertsachen wie eine Chanel-Tasche, die er von der Vereinigungskirche erhalten hatte, an First Lady Kim weitergegeben zu haben. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute führen wir Sie zu einer Ausstellung über die Geschichte der Konservierungswissenschaft im Koreanischen Nationalmuseum. Am 28. Oktober wurde das Zentrum für Konservierungswissenschaften des Koreanischen Nationalmuseums eröffnet. Begonnen wurde es 1976 unter dem bescheidenen Namen Labor für Konservierungstechnik. Seit fast 50 Jahren arbeiten zahlreiche Restauratoren und Konservierungswissenschaftler in diesem uneinsehbaren Bereich innerhalb des Nationalmuseums unermüdlich daran, das kulturelle Erbe Koreas zu erforschen. Das Zentrum für Konservierungswissenschaften, das wir heute vorstellen, besteht aus einem einzelnen, etwa 909 Quadratmeter großen Gebäude aus 3 Stockwerken und einem Kellergeschoss. Anlässlich der Eröffnung des Zentrums findet eine Ausstellung mit dem Titel Konservierungswissenschaft – Das Bild der Zukunft, das mit einem neuen Anfang einhergeht, statt. Diese Ausstellung blickt auf die 50-jährige Reise der Konservierungswissenschaften des Koreanischen Nationalmuseums zurück. Es ist darauf fokussiert, anhand von Geschichten der Wissenschaft, Technologie und Menschen die Richtung der zukünftigen Konservierungswissenschaften aufzuzeigen. Der allererste Bereich, auf den man gleich beim Betreten des Ausstellungsraums stößt, ist das Zimmer des Konservierungswissenschaftlers. Dieser Bereich wurde so gestaltet, dass man die Geschichte der Konservierungswissenschaften erleben kann, die 1976 in einem kleinen Raum begann. Es handelt sich um die Nachbildung des damaligen Forschungslabors für Konservierungstechnik und dessen Arbeitsumfeld, das mit spärlichen Werkzeugen und unter schlechten Bedingungen startete, wie einem alten Schreibtisch, Pinzetten und einem kleinen Mikroskop. Hören wir Näheres von Kurator Kim Jung-woo. 76년에 보존실이 이제 처음으로 만들어져서 그때 당시 방을 Wir beleuchten Dr. Lee Sang-su, der 1976 maßgebend an der Gründung des Labors für Konservierungswissenschaften beteiligt war. Dieser Bereich zeigt das damalige Labor einschließlich der historischen Ausstattung. Früher wurden hier alle Aufzeichnungen handschriftlich dokumentiert und archiviert. Heute werden alle analogen Daten digitalisiert. Die neue Öffnung dient als Gelegenheit, um das gesamte Know-how zu präsentieren, das seit dem Jahr 1976 angesammelt wurde. Für den Normalbürger ist das Fachgebiet zwar schwer zugänglich, die Ausstellung zeigt aber, dass die Konservierungswissenschaft den Weg in die Zukunft einschlagen wird. Das Koreanische Nationalmuseum besitzt ein Grabgemälde aus der Zeit des Reiches Goguryeo, das während der japanischen Kolonialherrschaft untersucht wurde. Diese Grabgemälde sind Bilder, die an der Decke oder an die Wand gemalt wurden, in der Hoffnung, dass der Grabinhaber auch im Jenseits glücklich sein werde. Es heißt, dass diese Artefakte ihre ursprünglichen Farben verloren haben, da sie lange Zeit der Außenluft ausgesetzt waren und verblassten. In der Ausstellung konnte man den Prozess beobachten, wie in die Wandmalereien des Kema-Chung-Grabes mithilfe von Hyperspektraltechnologie hineingeschaut wurde. Lassen wir Kurator Yang Seok-jin zu Wort kommen. Je nach Material absorbiert es das Licht oder stößt es ab, wenn es angestrahlt wird. Weil man mit bloßem Auge sehen kann, wie das Licht reflektiert wird, kann man die Farbe erkennen. Bei der Hyperspektraltechnologie werden hunderte von Lichtwellenlängen, die bereits natürlich auf ein Material treffen, eingefangen und analysiert. Die Reflexionen oder Absorptionen dieser Wellenlängen werden dann von einem Sensor gemessen und ausgewertet, um die spezifischen Eigenschaften oder die chemische Zusammensetzung des Materials bestimmen zu können. Wie Sie an den Kemachung-Wandmalereien sehen können, sind sie verschwommen und die Bilder sind durch die lange Zeit seit der Ausgrabung verblasst. Durch die Aufnahme mit Hyperspektraltechnologie konnten wir jedoch Ergebnisse aufdecken, die die 1916 angefertigten Reproduktionen ähnelten. Auf dieser Grundlage konnten wir eine vermutete Reproduktion der Kemachung-Wandmalereien erstellen. Es scheint, dass durch diese Hyperspektraltechnologie viele Forschungsuntersuchungen auf den Weg gebracht werden und sich die Technologie in Zukunft noch weiterentwickeln wird. Es gibt einen Konservierungswissenschaftler, der als Pionier der koreanischen Konservierungs- und Restaurierungstechnik gilt. Es ist Herr Lee Oh-hee, der dieses Jahr 77 Jahre alt wurde. Durch seine Geschichte konnten wir von den schlechten Bedingungen im konservierungswissenschaftlichen Labor vor 50 Jahren erfahren.
보존과학 센터 개관은 사실 우리나라 보존과 역사를 새롭게 시작하는
Die Öffnung des Zentrums für Konservierungswissenschaften markiert einen bedeutenden Tag und einen neuen Beginn der Geschichte der Konservierungswissenschaft in Korea. Die Ausstattung ist heute auf Weltniveau. Wir haben in einem Raum mit Ausrüstung begonnen, für die wir nicht einmal einen Namen hatten. Es gab nur zwei Tische. Der Leiter des Museums, Chisunu, hatte sogar persönlich die Behörden aufgesucht und sie von der Notwendigkeit der Konservierungswissenschaft überzeugt und das nötige Budget erhalten. Damit haben wir dann die Ausrüstung gekauft. Zum heutigen ersten Jahrestag der Ausrufung des Ausnahmezustands waren die Emotionen und Gedanken der Koreaner von tiefgreifenden historischen Reflexionen über die koreanische Demokratie geprägt. Im Allgemeinen besteht jedoch der Wunsch, dass die Nation nach dieser traumatischen Erfahrung den Weg der Eintracht einschlagen wird. Von dem Studenten, der von der Unibibliothek zur Nationalversammlung eilte und sich dem 707-Sonderkommando vor dem Haupttor des Parlamentsgebäudes entgegenstellte, bis hin zu denen, die die ganze Nacht vor der Nationalversammlung hebt den Ausnahmezustand auf, riefen. Der Wunsch der Menschen, die an jenem Tag vor Ort waren, war zum ersten Jahrestag des Ausnahmezustands die Heilung der Wunden und die Versöhnung aller Bürger. Die Zeitung Chungang Ilbo hat mit einigen Bürgern ein Interview über die damalige Situation geführt. Ein in der Stadt Koyang wohnender Herr Zin war an dem Tag gegen 22 Uhr ins Bett gegangen, um am nächsten Tag früh zur Arbeit zu gehen, als ihn seine Frau, die sich die Nachrichten angesehen hatte, ihn weckte und sagte, dass der Ausnahmezustand ausgerufen worden sei. Er zog sich schnell seinen Mantel an und verließ das Haus. Er hatte nur den einen Gedanken, dass Soldaten zur Nationalversammlung vorrücken würden und dass man dies mit allen Mitteln verhindern müsse. Als er Militärhubschrauber am Himmel sah, dachte er, wenn nicht jetzt, dann nie. Dies ist kein Traum. Am Parlamentsgebäude angekommen sah er, wie Soldaten mit Nachtsichtgeräten die Mauer des Parlamentsgeländes belagert hatten. Gegenüber dem Parlamentsgebäude waren fremde Fahrzeuge zu sehen. Es waren Militärfahrzeuge mit Antennen und Nummernschildern des Militärkommandos. Chin war sich sicher, dass darin Kommandeure saßen. Er trennte sich sofort von der Menge und stellte sich vor das Auto. Er dachte, er müsse verhindern, dass sich die Fahrzeuge vorwärts bewegen. So verharrte er vor drei oder vier Militärfahrzeugen, bis gegen 1 Uhr nachts der Antrag auf Aufhebung des Ausnahmezustands angenommen wurde. Er betete dabei innig, dass keine Schüsse fallen würden. Zur selben Zeit stand der Student mit Nachnamen Han vor dem Parlamentsgebäude einer Sondereinheit gegenüber. Eine Stunde lang wehrte er mit anderen Bürgern, die in mehreren Reihen standen, etwa 100 Soldaten ab, die versuchten, ins Parlamentsgebäude einzudringen. Inmitten des Gedränges bekam er von einem Soldaten einen heftigen Hieb in die Seite. Diesen Moment könne er nie vergessen. Er habe dabei Todesangst verspürt. Der Student hatte in der Unibibliothek für die Semesterprüfung gelernt. Als er von der Nachricht hörte, begab er sich unverzüglich zur Nationalversammlung und kletterte über die Mauer. Er sei besorgt gewesen, dass er verhaftet würde. Er habe sich aber gedacht, dass er nach dem Ausnahmezustand sowieso kein normales Leben führen könne. Als er das Gewehr der Soldaten sah, sei ihm der Gedanke gekommen, dass er seine Eltern nie wieder sehen würde. Eine junge, angehende Fotografin mit Nachnamen Im rannte entlang der Mauer der Parlamentsanlage auf und ab und drückte ständig auf den Auslöser. Auf ihren Fotos sind Bürger, die über die Polizeiabsperrung springen und Polizeibusse zu sehen. Im sagte, als eine Person die Aufnahme macht, habe sie nur den einzigen Gedanken gehabt, die Geschehnisse an dem historischen Schauplatz dokumentieren zu müssen. Als sie davon hörte, dass ein Panzerwagen auf dem Weg sei, dachte sie zwar an den Tod, aber auch gleichzeitig daran, die historische Wahrheit einzufangen. Zahlreiche Bürger hielten vor dem Parlament Stellung und der Ausnahmezustand endete in derselben Nacht. Das mulmige Gefühl war jedoch ein Jahr lang ihr ständiger Begleiter. Sie sagten, sie hätten Zweifel und Enttäuschung verspürt, als sie sahen, dass es nicht wenige Bürger gab, die den Ausnahmezustand verteidigten und dass die zentralen Figuren des Hochverrats keine Reue zeigten. Herr Zinn, der die Demokratiebewegung der 1980er Jahre miterlebt hatte, vergoss im Interview Tränen und sagte, durch vergessene Opfer und Anstrengungen sei Korea stark geworden. Doch der Gedanke, dass all das in einem Augenblick zunichte gemacht werden könnte, habe ihn wütend gemacht und er habe sich ungerecht behandelt gefühlt. Ein Student mit Nachnamen Huang sagte, angesichts der gespaltenen Gesellschaft nach dem Ausnahmezustand sei er pessimistischer geworden und er habe sich gefragt, ob es die direkte Demokratie und die Beteiligung der Öffentlichkeit überhaupt gäbe. Herr Kim sagte, an dem Tag sei der gesellschaftliche Zusammenhalt verloren gegangen. Korea müsse die Demokratie weiter stärken, damit diese labile Situation nicht an zukünftige Generationen weitergegeben wird. Das erstaunliche Bürgerbewusstsein und der Gemeinschaftssinn, von denen sich die Koreaner während des Ausnahmezustands vergewissern konnten, seien ebenfalls Anlass zur Hoffnung.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Babymonster sorgt weiterhin für große Aufmerksamkeit. Zwei Bühnenauftritte der Gruppe bei den 2025 Mama Awards erreichten auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Mnet die höchsten Aufrufzahlen des Events. Laut YG Entertainment kamen die Auftritte What It Sounds Like plus Golden auf runde 6,88 Millionen Aufrufe und die Performance We Go Up plus Drip auf etwa 5,67 Millionen Aufrufe. Zusammen überschreiten beide Videos 12,55 Millionen Aufrufe und belegen Platz 1 und 2 aller veröffentlichten Bühnenclips der Preisverleihung. Besonders der Auftritt zu Golden, gesungen von Farita, Ahyeon und Rora, sorgte für große Resonanz. Der Song gilt aufgrund seiner hohen Tonlage als äußerst anspruchsvoll, wurde jedoch in der Originaltonart live gesungen. Die Gruppe überzeugte mit stabiler Stimmleistung und erhielt positives Feedback für die Umsetzung. Auch das Styling sorgte für viel Aufmerksamkeit. Kostüme, Haare und Make-up wurden eng am Konzept ausgerichtet und verstärkten die Bühnenpräsenz. Online findet man zahlreiche Videos mit positiven Reaktionen und kreative Fanbeiträge zu diesem Auftritt. Das Hip-Hop-Duo Dynamic Duo erlebt mit dem Song AAO einen anhaltenden Erfolg. Der Song wurde bereits 2014 veröffentlicht und kehrt seit 2023 regelmäßig in die Charts zurück. Auslöser waren virale Challenges auf Kurzvideoplattformen, die die Aufmerksamkeit erneut verstärkten. Zahlreiche K-Pop-Künstler beteiligten sich an den Challenges, darunter Mitglieder von Enhypen, NCT Dream, Zero Base One, Le Sserafim, Treasure, Rise und EXO. Bis zum 1. Dezember überstiegen die kombinierten Aufrufe der Challenge-Clips auf Reels, TikTok und YouTube-Shorts 130 Millionen. Die eingängige Melodie sorgt dafür, dass der Song erneut viel Aufmerksamkeit erhält und sich schnell verbreitet. AAO stieg zuletzt erneut in globale Musikrankings bei Shazam, Apple Music, iTunes und TikTok ein. Das Lied erreicht über 110 Millionen Streams auf Spotify und ist Teil des Soundtracks des Videospiels NBA 2026. Dynamic Duo gelten als feste Größe im koreanischen Hip-Hop und zeigen mit den jüngsten Erfolgen ihre anhaltende Präsenz im Musikmarkt. Die Gruppe All Day Project hat am 8. Dezember ihre erste EP veröffentlicht. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen präsentierte das Label The Black Label ein Bild als Vorgeschmack auf die kommende Veröffentlichung. Die fünf Mitglieder zeigen sich darin in Khaki- und Brauntönen und ziehen durch intensive Blicke und klare Posen die Aufmerksamkeit auf sich. All Day Project zeigte bereits zum Debüt mit den Songs Famous und Wicked eine starke Präsenz. Bei den Mama Awards wurde die Gruppe erstmals eingeladen und erhielt direkt eine Auszeichnung. Dies stärkte den Eindruck einer erfolgreichen Newcomer-Gruppe. Die neue EP enthält insgesamt 6 Lieder. Dazu gehören der vorab veröffentlichte Song One More Time, der kurz nach der Veröffentlichung Platz 2 der Melon Top 100 Charts erreichte, während das Musikvideo auf Platz 1 der YouTube Worldwide Trending Liste stieg. Die Veröffentlichung erfolgt am 8. Dezember über alle gängigen Musikplattformen. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Jodem, gesungen von Hey, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie When the Camellia Blooms, zu Deutsch Wenn die Kamelien blühen, aus dem Jahr 2019 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 별것도 아니네. 별것도 아니네 heißt auf Deutsch so viel wie das ist nichts Besonderes oder das ist ja ganz leicht. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie When the Camellia Blooms einmal an. Tongyeol hat erfahren, dass Pilgu sein Sohn ist. Er kauft Abalonen in einem berühmten Restaurant und bringt sie seinem Sohn. Dieser ist jedoch nicht sehr beeindruckt von der Delikatesse.
Ich 그냥 횟집 아저씨가 썰었을 때랑 권 셰프님이 썰었을 때랑은 전복 개당 단가가 달라진다니까. 너 이런 거 태어나서 먹어본 적은 있어?
골뱅이 맛인데? 그냥 골뱅이 맛인데?
하 참.
별것도 아니네.
별것도 아닌데 뭘 그렇게 잘 먹어?
An einer Stelle sagt Pilgu hier, 별것도 아니네. Das ist nichts Besonderes.
별것도 아니네.
별것도 아니네.
별것도 아니네.
별것도 아니네 wird zum einen verwendet, wenn man von etwas enttäuscht ist oder sein Desinteresse zum Ausdruck bringen will.
여기 멋있지? 별것도 아니네. Toll hier, oder?
Nichts Besonderes. Hier noch ein Beispiel.
연예인 실물 보니까 어때? 별것도 아니더라.
Wie ist es, eine Berühmtheit in echt zu sehen? Nichts Besonderes. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
연예인 실물 보니까 어때?
별것도 아니더라.
연예인 실물 보니까 어때?
별것도 아니더라. 연예인 실물 보니까 어때?
별것도 아니더라.
연예인 실물 보니까 어때?
별것도 아니더라.
Oder man kann damit seine Erleichterung zum Ausdruck bringen, wenn etwas gut gelaufen ist. 수술 잘 됐대? 생각보다 별것도 아니네. Die Operation ist gut gelaufen? Ja, es war leichter als gedacht. Hier noch ein Beispiel.
Audition 잘 봤어?
별것도 아니네. Lief das Vorsprechen gut? Ja, es war ganz leicht. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
오디션 잘 봤어?
별것도 아니네.
오디션 잘 봤어?
별것도 아니네. 오디션 잘 봤어?
별것도 아니네.
오디션 잘 봤어?
별것도 아니네.
그럼 das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 별것도 아니네 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Am 11. und 12. November gab es in Nordkorea eine internationale akademische Konferenz mit Teilnehmern von Hochschulen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen aus verschiedenen Ländern. Nach seiner diplomatischen Annäherung an Länder wie Russland und China engagiert Nordkorea sich nun aktiv im wissenschaftlichen Austausch. Gastgeber dieser Veranstaltung war die Technische Universität Kimchaek. Was genau ist diese Universität, die eine so herausragende Rolle im wissenschaftlichen und technologischen Austausch einnimmt? Heute werfen wir einen genaueren Blick auf Nordkoreas Technische Universität Kimchaek mit Choe Hyung-gyu, einem leitenden Forscher am Koreanischen Institut für Wissenschafts- und Technologieinformation. Am 13. November fand die Hochschulzugangsprüfung für das akademische Jahr 2026 in Südkorea statt. Die Ergebnisse werden am 5. Dezember veröffentlicht. Auch in Nordkorea finden um diese Jahreszeit die Zulassungsprüfungen für Universitäten statt.
학생동무들, 5분 남았습니다. 시험지 받칠 준비들을 하세요.
Der erste Kontakt zur Universität in Nordkorea ist die Vorprüfung, ein Test, der südkoreanischen Hochschulzugangsprüfung ähnelt. Alle Abiturienten in Nordkorea legen diese Vorprüfung ab. Wer bei dieser Prüfung gut abschneidet, erhält Zugang zu den Hauptaufnahmeprüfungen der einzelnen Hochschulen. Anders als in Südkorea können Schüler in Nordkorea sich nur an einer Institution bewerben. Viele, die bei der Vorprüfung eine hohe Punktzahl bekommen, hoffen darauf, an der renommierten Technischen Universität Kimchaek aufgenommen zu werden.
Die Kim-Il-Sung-Universität und die Technische Universität Kimchaek sind die zwei wichtigsten Universitäten in Nordkorea. Die Technische Universität Kimchaek ist etwa mit dem KAIST oder der POSTEC in Südkorea vergleichbar, vielleicht sogar mit der Tsinghua-Universität in China oder dem MIT in den USA. Sie alle konzentrieren sich auf Wissenschaft und Ingenieurwesen, genau wie die Technische Universität Kimchaek, die weithin als Nordkoreas führende Universität für Wissenschaft und Technologie bekannt ist.
Nordkoreas erste und prestigeträchtigste Universität ist die Kim-Il-Sung-Universität, eine Wiege der Elitebildung. Die Technische Universität Kimchaek hingegen gilt als zentraler Knotenpunkt für die Ausbildung wissenschaftlicher und technologischer Talente. Der Name Kimchaek selbst ist eng mit der Wissenschaft verbunden.
Kimchaek이란 말이 특이하죠. Kimchaek은 사람 이름입니다.
Kimchaek ist der Name einer Person. Normalerweise werden Orte oder Institutionen in Nordkorea nach Familienmitgliedern von Kim Il-sung benannt. Kimchaek ist jedoch eine Ausnahme. Neben der Uni gibt es eine ganze Stadt namens Kimchaek und auch der größte Stahlproduzent in Nordkorea, der Kimchaek Eisen- und Stahlkomplex, trägt seinen Namen. Wer war dieser Mann? Kimchaek war ursprünglich ein Ingenieur. Vor Koreas Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft kämpfte er an der Seite von Kim Il-sung im antijapanischen Kampf. Nach der Befreiung wurde er Industrieminister in Nordkorea. Während des Koreakriegs war er Generalstabschef und befehligte die nordkoreanischen Streitkräfte bis zu seinem Tod im Jahr 1951. Kim Il-sung hegte eine besondere Zuneigung zu ihm und verlieh der Universität daher seinen Namen.
Kimchaek trug nach der Gründung Nordkoreas als erster Industrieminister viel zur industriellen Entwicklung des Landes bei. Nach seinem Tod während des Koreakriegs benannte Kim Il-sung das Technologische College Pyongyang in Technologisches College Kimchaek um, das später zu einer Universität wurde. Seitdem steht diese Institution an der Speerspitze von Nordkoreas wissenschaftlicher und technologischer Forschung.
Es wäre keine Übertreibung zu sagen, dass die Technische Universität Kimchaek gewöhnlich an vorderster Front stand, um die wissenschaftlich-technologischen Probleme Nordkoreas zu lösen. Ein Paradebeispiel ist die Juche-Eisenproduktionsmethode, wobei anstelle von importiertem Koks heimische Anthrazitkohle verwendet wird. Derzeit setzt Nordkorea seinen regionalen Entwicklungsplan 20x10 um. Professoren und Forscher dieser Universität sind aktiv an der technischen Unterstützung dieses Plans beteiligt. Zum Beispiel erforschen sie, wie man Reishülsen in Dünger verwandeln kann. Ihre Beteiligung ist so umfassend, dass man sich fragen kann, wann sie Zeit für ihre eigenen Forschungen finden.
Die Technische Universität Kimchaek liegt am Ufer des Taedong-Flusses in Pyongyang. Etwa 13.000 Studenten studieren verschiedene technische Fächer wie Informationswissenschaft, mechanische Wissenschaften oder Hüttenwesen. Ihre Kursräume, Bibliotheken und Labore sind modern ausgestattet und ermöglichen eine erstklassige praktisch-technische Ausbildung. Die Universität ist auch führend im Computerbereich. Mehr als die Hälfte der nordkoreanischen Computerelite stammt von der Technischen Universität Kimchaek. Dort wurden verschiedene Programme selbst entwickelt, wie etwa Software zur Fotoverarbeitung, für Fahrsimulationen durch virtuelle Realitäten und zur mehrsprachigen Dokumentenerkennung, die mit Koreanisch, Englisch, Japanisch, Chinesisch und Russisch umgehen kann. Insbesondere seit der Machtübernahme von Kim Jong-un hat sich der Status der Universität beträchtlich erhöht.
Die Technische Universität Kimchaek war bereits hoch angesehen, doch seit der Machtübernahme von Kim Jong-un kümmert sich das Regime sehr um ihre anhaltende Exzellenz. Kim lobte die Universität einmal und nannte sie die Lokomotive und die Hochschule für die Erstgeborenen. An der Universität kann man wählen. Kim Jong-un könnte überall wählen, doch er entschied sich, bei der Wahl der obersten Volksversammlung seine Stimme hier abzugeben. Das zeigt seine tiefe Zuneigung für diese Hochschule.
Kim Jong-un befürwortet den eigenständigen Aufbau von Wissenschaft und Technologie für die wirtschaftliche Entwicklung und bevorzugt dafür die Technische Universität Kimchaek, sogar gegenüber der Kim Il-sung-Universität. So hat er bevorzugt Maßnahmen für wissenschaftliche und technologische Talente umgesetzt. Im Jahr 2013 ordnete er den Bau von besonderen Wohnungen für die Dozenten und Forscher an. Als Zeichen seiner besonderen Zuneigung zu dieser Universität inspizierte er sogar persönlich die Baustelle. Und nach seiner Rückkehr aus Vietnam im Jahr 2019, nach dem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel, fand Kim Jong-uns erster öffentlicher Auftritt an der Technischen Universität Kimchaek statt. Die Studenten, die an der Technischen Universität Kimchaek zugelassen werden, gelten als die begabtesten unter den Talentierten.
Wenn wir über die Technische Universität Kimchaek sprechen, muss man wissen, dass nur die Besten der Besten eine Zulassung erhalten. Man sagt, dass die obersten 0,1 bis 0,5% der intellektuell Begabten ausgewählt werden. Besonders interessant ist, dass es an der Universität eine spezielle Klasse nur für außergewöhnlich talentierte Studenten gibt. Diese Auserwählten, die die obersten 5% unter bereits brillanten Köpfen ausmachen, sind zweifellos exzellent. Man kann verstehen, dass sie wesentlich an den technischen Herausforderungen Nordkoreas beteiligt sind.
Die Zulassung zur Technischen Universität Kimchaek erfordert herausragende Ergebnisse in der Vorprüfung. Darüber hinaus sind Empfehlungen vom Schulleiter, vom Volkskomitee sowie vom angeschlossenen Arbeitsplatz unerlässlich. Um Ideologie und Loyalität eines Kandidaten zu überprüfen, wird auch der Familienhintergrund rigoros durchleuchtet. Die Zulassung ist zwar extrem schwierig, doch das Abschlusszeugnis garantiert praktisch den beruflichen Erfolg. Daher haben die Studenten der Technischen Universität Kimchaek ein hohes Maß an Stolz. Absolventen der Technischen Universität Kimchaek arbeiten als Nordkoreas Top-Ingenieure, Wissenschaftler, Forscher und technische Fachkräfte. Im Gegensatz zur Kim Il-sung-Universität, die sich auf reine Forschung konzentriert, ist die Technische Universität Kimchaek eine Hochburg der angewandten Wissenschaft. Selbst jemand aus einer eher gewöhnlichen Familie kann in hohe Positionen aufsteigen, wenn er im jeweiligen Bereich bedeutende Erfolge erzielt. Die Zukunft für Absolventen der Technischen Universität Kimchaek ist jedoch nicht immer rosig.
Eine große Anzahl intelligenter Personen absolviert die Technische Universität Kimchaek. Viele dieser Top-IT-Leute arbeiten oft als Hacker. Wofür bildet Nordkorea Hacker aus? Es gibt Fälle, in denen Nordkorea Cybergeld stiehlt oder Finanzinstitute hackt und dann erpresst. Angesichts Nordkoreas sanktionierter Wirtschaft werden diese Hacker benutzt, um Gelder zu beschaffen. Darüber hinaus spielen sie eine Rolle bei der Beschaffung von Technologie aus anderen Ländern, sogar aus China, um Nordkoreas technologische Entwicklung voranzutreiben. Es ist eine Art Online-Spionage. Hacking stellt eine Form asymmetrischer militärischer Macht dar. Wenn zum Beispiel die zentralen Server eines Landes durch Hacking lahmgelegt würden, wäre dies ein ernstes Problem. Hochqualifizierte Experten, die solche Aufgaben ausführen können, werden in Organisationen wie dem Aufklärungsgeneralbüro zu Hackern ausgebildet.
정찰총국이라든가 이런 데 가서 해커가 양성이 많이 되는 걸로 알고 있습니다.
Ein Beiname für die Technische Universität Kimchaek ist daher Geburtsstätte der Hacker. Die Hochschule spielt eine zentrale Rolle bei der Modernisierung Nordkoreas, nicht zuletzt durch den Einsatz ihrer außergewöhnlich talentierten Studenten als Hacking-Agenten. Ein prominentes Beispiel ist der ehemalige Student Park Jin-hyuk.
미 법무부가 범죄에 연루된 북한 프로그래머 3명을 기소했다고 밝혔습니다. 미 법무부는 박진혁이 지난 2014년 소니 픽처스에 대한 사이버 공격을 시작으로 베트남 등 해외 금융기관 해킹과 가상화폐 현금화 등에도 깊이 관여해온 것으로 보고 있습니다.
Park Jin-hyuk ist ein nordkoreanischer Agent und Teil der Hacking-Einheit, die als Lazarus-Gruppe bekannt ist. Er war die Speerspitze bei großen Cyberkriminalitätsvorfällen wie dem sogenannten Sony-Hack von 2014 und dem Hack der Zentralbank von Bangladesch 2016. Im Jahr 2018 wurde Park der erste nordkoreanische Hacker, gegen den das US-Justizministerium Anklage erhob. Hinter der Fassade der Elite-Absolventen der Technischen Universität Kimchaek sind Hacking-Agenten, die dort ausgebildet wurden, immer noch auf Anweisung der Behörden in illegale Cyberaktivitäten verwickelt. Bisher operierte die Universität größtenteils im Verborgenen, doch kürzlich hat sie begonnen, sich am technologischen Austausch mit der Außenwelt zu beteiligen.
북한이 가장 원하는 것은 어쩌면 대외 교류입니다. 촘촘한 대북 제재가 못하게
Was Nordkorea am meisten wünscht, ist vielleicht der Austausch mit der Außenwelt. Angesichts der Tatsache, dass strenge Sanktionen das bisher weitgehend verhindert haben, versucht das Land es mit allen möglichen Mitteln. Zum Beispiel unternimmt Nordkorea erhebliche Anstrengungen, um die Beziehungen zu Russland zu stärken. Nordkorea hofft auf Austausch in Wissenschaft und Technologie, da viele seiner Bestrebungen nach technologischer Entwicklung ansonsten einfach nicht realisiert werden können. Aus diesem Grund sehnt sich Nordkorea diesen Austausch so sehr.
많은 부분들이 있는 겁니다. 그렇기 때문에 앞서 말씀드린 것처럼 교류를 굉장히 갈망하는 거죠.
Eine Resolution des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 2016 gegen Nordkorea untersagt die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit mit dem Land, mit Ausnahmen im medizinischen Bereich. Der Grund waren Bedenken, dass eine solche Zusammenarbeit direkt oder indirekt zu Nordkoreas Atom- und Raketenprogrammen beitragen könnte. Doch die Technische Universität Kimchaek verfolgt nun aktiv den Austausch. Ist dieser Schritt eine Strategie, um die bestehenden Sanktionen gegen Nordkorea zu umgehen? Oder ist es ein echter Versuch, Wissenschaft und Technologie voranzubringen? Viele Augen beobachten die Anstrengungen der Technischen Universität Kimchaek ganz genau, um ihre wahren Absichten zu erkennen, wenn sie als Diplomat in Wissenschaft und Technologie auf der internationalen Bühne auftritt. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.